Hallo, liebe HörerInnen des Selbsthilfe-Podcasts. Mein Name ist Marius Schlichting und ja, nach einer zweimonatigen Pause, sozusagen unserer vorgezogenen Sommerpause, heiße ich euch alle ganz herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge. Und wir haben uns sozusagen jetzt für den Start in die Zeit nach dem Sommer, auch wenn wir ja eigentlich noch mittendrin sind, urlaubstechnisch war die Sommerpause etwas vorgezogen dieses Jahr, ein ganz interessantes Thema rausgesucht. Und zwar ein Thema, was wirklich von globaler Bedeutung ist, von dem ihr alle schon gehört haben werdet, nämlich das Thema der Klimakrise. Die Klimakrise ist etwas, was natürlich in den Medien schon seit Jahren behandelt wird, was unsere Politik beschäftigt, jetzt seit Jahren auch gerade im letzten Wahlkampf natürlich auch ein ganz großes Thema war. Und wir von der BAG Selbsthilfe haben uns jetzt entschieden, eben auch dieses Thema zu behandeln, und zwar in Form eines Projekts. Und zwar dem Projekt Klimakrise und Selbsthilfe. Hier wollen wir vor allen Dingen zeigen, welche Auswirkungen die Klimakrise hat, eben auch auf chronisch kranke und behinderte Menschen und eben auch, was die Selbsthilfe tun kann, um eben, ja, sagen wir mal, der Klimakrise entgegenzuwirken, beziehungsweise eben auch, wie generell wir alle irgendwas dagegen tun können. Und da bin ich sehr froh, dass ich hier nicht alleine sitze, denn ich bin wie so häufig noch ein Anfänger, Laie in diesem Thema. Und deswegen haben wir heute die Mitarbeiterin in unserem Projekt extern, nicht von der BAG Selbsthilfe, Dorothea Baltrucks, eingeladen. Hallo, schön, dass Sie heute da sind. Ich freue mich sehr.
Hallo, Herr Schlichting. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Genau. Wie gerade schon gesagt, wir haben in der BAG Selbsthilfe arbeiten Frau Knauer und Frau Böcker mit an diesem Projekt, die vielleicht auch einigen von euch jetzt schon, die ihr mit uns in Kontakt seid, auch schon bekannt sind. Frau Baltrucks, Sie würde ich jetzt vielleicht einmal bitten, sich vorzustellen, damit auch unsere ZuhörerInnen wissen, mit wem sie es hier heute zu tun haben.
Ja, sehr gerne. Genau, mein Name ist Dorothea Baltrucks. Ich arbeite jetzt seit März für das Center for Planetary Health Policy. Das ist ein neuer Think Tank, der zur Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit gehört. Die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit, abgekürzt KLUG, gibt es seit ein paar Jahren und ist ein Verein, der also individuelle Mitglieder hat und auch Mitgliedsorganisationen und sich eben vor allen Dingen für die Schnittstelle zwischen Gesundheit und Klimawandel einsetzt. Also vor allen Dingen darum, das Gesundheitssystem selbst klimaneutral zu machen, aber vor allen Dingen auch die Auswirkungen der Klimakrise auf unsere Gesundheit mehr in den Fokus zu rücken und natürlich auch die Menschen davor zu schützen, wozu ich ja gleich auch noch einiges sagen werde. Ja, und das CPHP, der neue Think Tank, beschäftigt sich vor allen Dingen mit der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik in dem Bereich. Also wir nehmen da sozusagen eine Vogelperspektive und versuchen vor allen Dingen zu überlegen, welche Rahmenbedingungen müssten sich ändern, welche politischen Entscheidungen wären notwendig. Genau. Und uns gibt es jetzt seit ein paar Monaten erst, aber wir sind schon voll im Thema und freuen uns natürlich auch, dass wir mit der BAG Selbsthilfe da schon an diesem ganz konkreten Projekt auch arbeiten dürfen.
Ja, ich finde es auch super. Ich glaube, für uns ist auch wichtig, dass wir da auch externe Expertise uns einfach mit reinholen, denn es ist ja doch ein sehr, sehr großes Thema. Und Sie haben ja jetzt schon erklärt, was Planetary Health ist. Das, denke ich, ist auch wichtig, auch für unsere Zuhörenden, was man sich darunter vorstellen kann. Für mich war es auch erst, also ich habe mir schon was gedacht, aber ich habe es nicht so konkret natürlich auch vor Augen gehabt. Jetzt würde mich natürlich interessieren, beziehungsweise auch unsere HörerInnen, worum es denn jetzt in unserem Projekt sozusagen im Detail geht. Also was ist sozusagen das, was in dem Projekt behandelt wird? Denn Planetary Health ist ja sozusagen was Globales. Jetzt in dem Projekt geht es ja nochmal um spezifischere Dinge.
Genau, das ist richtig. Vielleicht kann ich nochmal einen Schritt zurückgehen und vielleicht ein paar Worte zu Planetary Health sagen, weil das tatsächlich ein Konzept ist, das vielleicht, es ist noch relativ neu, also es gibt es seit einigen Jahren jetzt, aber es ist trotzdem, glaube ich, vielleicht noch nicht allen so geläufig, deswegen vielleicht gehe ich da nochmal ganz kurz drauf ein, um das so ein bisschen einzubetten. Planetary Health oder planetare Gesundheit orientiert sich als Konzept an den planetaren Belastungsgrenzen oder wir können auch sagen ökologischen Belastungsgrenzen. Also die Grenzen, die wir in unseren Ökosystemen haben und als Menschheit quasi nicht überschreiten sollten, damit wir ja nachhaltig auf diesem Planeten leben können. Denn unser Wohlergehen hängt ja von diesen natürlichen Ressourcen auch ab. Wir sprechen von neuen planetaren Grenzen. Davon ist die Klimakrise eins, also die Klimaveränderung, die wir erleben. Das ist nur eine dieser planetaren Grenzen, mit der wir uns zwar ja schwerpunktmäßig beschäftigen, aber es gibt noch viele andere, die tatsächlich sehr wichtig sind und bei denen wir teilweise auch in einem kritischen Zustand sind. Also zum Beispiel der Biodiversitätsverlust, das Artensterben wird vielleicht vielen auch geläufig sein, dass das in einem ganz kritischen Zustand ist und auch da, das bedroht eben auch ganz klar unser Wohlergehen, unsere Gesundheit auch indirekt. Andere planetare Grenzen, nur um ein paar Beispiele zu nennen, sind zum Beispiel der Süßwasserverbrauch, die Versauerung der Ozeane, das Einbringen von chemischen Stoffen in den natürlichen Kreisläufe von den Menschen, Landnutzungsänderungen und so weiter und so fort. Also genau, es geht halt im Prinzip darum, ein Gesamtbild der Ökosphäre zu betrachten. Also wie geht es eigentlich unserer natürlichen Welt insgesamt, wovon eben unser Wohlbefinden ganz klar abhängt. Das heißt, Planetary Health versucht eben das zusammenzudenken, also die natürlichen Ökosysteme, unsere menschliche Gesundheit und alles, was damit zusammenhängt. Also zum Beispiel auch die sozialen und ökonomischen, politischen Systeme, die das Ganze steuern, also die eben auch steuern, wie wir die natürlichen Ressourcen nutzen, wie wir sie schützen könnten. Also wir versuchen da ein Gesamtbild sozusagen zu betrachten. Und in gewisser Weise kann man auch sagen, Planetary Health ist auch eine Zielvorstellung. Also das ist eigentlich das, wo wir hinkommen wollen, dass wir gesundheitliche Chancengleichheit für alle erreichen innerhalb dieser planetaren Grenzen, ohne dass wir die Natur so ausbeuten, dass es eben nicht nachhaltig ist und dass eben auch unser Wohlergehen dann am Ende beeinträchtigt. Also das vielleicht nur, um das als Konzept noch mal ein bisschen einzuordnen. Genau, und das ist natürlich ein sehr globales Konzept, sehr großes Konzept. Bei dem Projekt mit der BAG Selbsthilfe geht es eben ganz klar um die Fragen, wie wirkt sich die Klimakrise jetzt schon vor allen Dingen auf Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen aus? Was müssen wir da mitdenken, auch in der Selbsthilfearbeit? Welche Risiken und Folgen gibt es, die ganz besonders präsent sind? Wir haben da auch das Schwerpunktthema Hitze, wozu ich vielleicht gleich noch ein bisschen was sagen kann. Und die andere Seite ist eben, was kann die Selbsthilfearbeit selbst leisten? Wie kann man als Selbsthilfeverein zum Beispiel auch klimaneutral werden? Wo kann man da vielleicht Emissionen reduzieren und so weiter? Also die beiden Aspekte gucken wir uns an. Genau, das ganze Projekt wird vom AOK-Bundesverband gefördert. Und das CPHP, genau, die BAG Selbsthilfe leiten eben das Projekt jetzt zusammen seit ein paar Monaten. Wir haben da auch schon einen Workshop gehabt mit einigen von Ihnen. Vielleicht war da der eine oder andere auch dabei. Werden da auch noch einen zweiten haben. Genau, also da sind wir im Moment in dem Projekt.
Ja, super. Also auch danke nochmal für den genauen Umriss, was Planetary Health eigentlich ist. Ich denke, da haben Sie recht. Das wird vielen Leuten nicht so geläufig sein, aber es ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt und jetzt eben auch aber ganz interessant zu sehen, wie sozusagen das korreliert mit dem, was jetzt die Selbsthilfearbeit macht. Das ist ja wirklich spannend. Für mich wäre natürlich jetzt die erste Frage, Sie haben es gerade schon angesprochen, ne, Hitze beziehungsweise eben auch, dass der Klimawandel sich negativ auf die Gesundheit von chronisch kranken Menschen und Menschen mit Behinderungen auswirkt. Ich würde mich jetzt einfach mal hier ganz bewusst nur auf Deutschland beziehen, einfach weil natürlich auch das Klima jetzt natürlich global auch anders ist, weil es andere Auswirkungen hat, das ist ganz klar. Ich glaube, sonst, da können wir, glaube ich, einen 8-Stunden-Podcast drüber aufnehmen, wenn wir jetzt über alle globalen Themen sprechen. Ich versuche es jetzt einfach mal nur so zu fragen, wie jetzt sozusagen für unsere Betroffenen oder ne, für die Menschen in Deutschland, die von chronischen Erkrankungen und Behinderungen oder mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen leben, was konnte man jetzt denn schon beobachten, sage ich mal, an negativen Auswirkungen, die jetzt zum Beispiel eben sowas wie eine Hitzewelle auf ja diese Menschen hat?
Ja, das sind tatsächlich eine ganze Reihe an Auswirkungen, die wir schon beobachten können, die Klimakrise auf unsere Gesundheit hat. Im Groben können wir da so drei Kategorien unterscheiden. Also einmal gibt es die direkten Auswirkungen von zum Beispiel von Extremwetterereignissen. Also wenn wir zum Beispiel an die Überschwemmungen im letzten Jahr im Ahrtal denken, fordert das natürlich Leben und vor allen Dingen auch ja natürlich auch eine unheimliche, bringt eine Krankheitslast mit sich, psychisch und so weiter. Wir haben die Waldbrände jetzt gesehen, zum Beispiel auch in Brandenburg, die natürlich auch eine direkte Gefahr sind. Und das andere eben genau ist Hitze. Also durch Hitzewellen sterben tatsächlich auch jedes Jahr hunderte, tausende Menschen. Jetzt kommt ein bisschen auf die Hitzewelle immer im Jahr an, an den direkten Folgen von Hitze. Und das ist leider etwas, was oftmals ein bisschen untergeht, muss man sagen, denn also bei den wenigsten steht dann auf dem Todesschein Hitze, sondern es sind dann oftmals indirekte Sachen, also dass der Kreislauf kollabiert, dass es Menschen mit Herzerkrankungen trifft und so weiter. Und wir sehen das dann nachher in der Übersterblichkeit. Das ist vielleicht vielen ein Begriff jetzt aus der Corona-Pandemie mit der Übersterblichkeit, also wo man eben im Nachhinein dann sehen kann, wie haben sich Sterbefälle in der Zeit verändert. Und da sehen wir tatsächlich, dass das einen erheblichen Unterschied macht. Also wenn man sich vielleicht noch an den Hitzesommer 2003 erinnert, der in ganz Europa ja sehr heftig war, da sind über 70.000 Menschen in Europa gestorben. Das haben wir halt im Nachhinein dann sehen können an der Übersterblichkeit. Und das sind natürlich nur die Menschen, die tatsächlich gestorben sind. Auf der anderen Seite verstärkt eine Hitzewelle auch ganz klar viele Krankheitssymptome oder kann auch ein anderer hervorrufen. Und da ist eine ganze Bandbreite dabei. Also zum Beispiel die Auswirkungen auf psychische Erkrankungen hat man inzwischen festgestellt, sind ganz erheblich. Also es gibt kaum psychische Erkrankungen, die nicht verstärkt werden können durch eine Hitzewelle. Aber genau, Kreislaufprobleme, viele chronische Erkrankungen, die dadurch verstärkt werden. Und das andere, worauf man vielleicht auch ein Augenmerk mehr legen sollte, ist zum Beispiel Medikation. Also Menschen, die Medikamente nehmen, da gibt es viele Medikamentengruppen, die eigentlich angepasst werden sollten während einer Hitzewelle, weil zum Beispiel die Nebenwirkungen verstärkt werden können. Teilweise beeinflussen Medikamente auch, wie der Körper auf die erhöhte Temperatur reagieren kann. Also das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt, der bislang in Deutschland so ein bisschen wenig noch beachtet wird und auf jeden Fall berücksichtigt werden sollte. Genau, also das sind so die direkten Einwirkungen von Extremwetterereignissen. Wir haben auch indirekte Folgen der Klimakrise, also die einfach mit den klimatischen Veränderungen verändern sich ja auch bestimmte Gegebenheiten, die eben unsere Gesundheit beeinflussen. Zum Beispiel nehmen Allergien ganz stark zu, das sehen wir inzwischen. Also wir haben eine längere Pollensaison zum Beispiel durch die Klimaveränderung. Wir haben aber auch neue Pollen, andere, die sich hier eben durch die klimatischen Veränderungen besser verbreiten können. Wir sehen teilweise auch eine stärkere Pollensaison, weil zum Beispiel Bäume mehr unter Stress geraten durch die klimatischen Veränderungen und dann genau verstärken sich eben diese Aspekte. Und das betrifft natürlich wirklich sehr, sehr viele Menschen auch in Deutschland. Andere Aspekte sind, dass sich bestimmte Infektionskrankheiten verändern können. Wir haben also zum Beispiel sowas wie die asiatische Tigermücke. Wie der Name sagt, kommt die aus Asien, hat sich aber inzwischen tatsächlich ihren Weg auch nach Europa bahnen können, eben aufgrund dieser klimatischen Veränderungen. Also da gibt es eine ganze Reihe an Erregern, die wir eigentlich nur aus tropischen Ländern können und die inzwischen aber auch bei uns sich verbreiten können. Also auch das ist sicherlich was. Andere Aspekte sind zum Beispiel die Auswirkungen von Dürren oder Hitzeperioden auf die Nahrungsmittelsicherheit. Auch das ist ja ein Thema hier, also Nahrungsmittel und auch Wasserverfügbarkeit. Wir sehen, glaube ich, jetzt gerade die ganzen Berichte aus Italien und anderen südeuropäischen Ländern, wo teilweise Wasser eingeschränkt wird und wo auch wirklich Ernteausfälle da sind aufgrund dieser klimatischen Veränderungen. Und auch das ist was wir auch in Deutschland bereits sehen. Genau, also das ist natürlich auch dann was man bedenken muss bei dem Ganzen, weil sich das natürlich auch auf unsere Gesundheit auswirkt. Und der dritte Aspekt, das sind die sozialen Veränderungen, die sich auch auf unsere Gesundheit auswirken. Also im Prinzip kann man sagen, eine ungebremste Klimakrise verstärkt viele Ungleichheiten, verstärkt viele Marginalisierungen, die wir sowieso schon sehen. Also zum Beispiel Armutsrisiken, Konflikte, Migration, das ist vielleicht eher was für den globalen Süden, aber es betrifft natürlich uns alle. Wir haben jetzt schon Gebiete in der Welt, die im Prinzip kaum noch bewohnbar sind, also wo die natürlichen Lebensverhältnisse inzwischen so eingeschränkt sind, dass wir damit rechnen müssen, dass den Menschen nicht viel anderes übrig bleibt, als zu migrieren. Und das wird natürlich stark zunehmen. Also auch das ist was, woran man denken muss. Ja, und Sie sagen es, also natürlich sehen wir bei uns diese ganzen Auswirkungen auf der Klimakrise langsamer als in anderen Regionen der Welt. Ich finde aber, dass man diesen globalen Aspekt schon auch ein bisschen mitdenken muss. Wir haben ja bei der Klimaproblematik vor allen Dingen auch einen großen Gerechtigkeitsaspekt. Also diejenigen, die am meisten zur Klimakrise beitragen oder beigetragen haben, haben eben auch die größten Ressourcen, um sich vor den Auswirkungen zu schützen. Und umgekehrt sind diejenigen, die kaum was dazu beigetragen haben oder fast gar nichts, am stärksten davon betroffen. Und das liegt eben zum anderen also auch an den Ressourcen, die ein Land zum Beispiel hat, um mit den Auswirkungen umzugehen. Also wenn wir daran denken, die Bundesregierung hat hier 14 Milliarden zur Verfügung gestellt nach der Flut im Ahrtal. Das kann ein Land wie Bangladesch, Pakistan oder Uganda, die ähnliche Überschwemmungen im letzten Jahr gesehen haben, natürlich nicht. Das heißt, die Menschen da stehen dann oftmals wirklich vor dem Nichts, haben alles verloren. Und ich finde, das ist schon auch ein Aspekt, den man dabei mitdenken sollte. Genau, und grundsätzlich muss man einfach sagen, dass also der Lancet, das ist eine Fachzeitschrift, die in diesem Bereich sehr viel publiziert, hat 2009 mal gesagt, im Prinzip ist die Klimakrise die größte Bedrohung für Gesundheit im 21. Jahrhundert. Also das global gesehen. Und inzwischen wissen wir eben auch, dass sich das im Prinzip in allen Regionen der Welt auch genauso widerspiegelt.
Ja, vielen Dank auch, dass Sie das nochmal ausgeführt haben, auch mit der globalen Bedeutung. Es war jetzt auch nicht so, dass ich das jetzt, sage ich mal, nicht als bemerkenswert oder als erwähnungswert jetzt empfinden würde. Ich wollte nur nochmal, also für mich war jetzt eben auch wichtig, das haben Sie ja auch super, sage ich mal, ausgeführt, wo sozusagen jetzt auch für, sage ich mal, betroffene Menschen, jetzt wenn wir jetzt wieder über chronische Erkrankungen und Behinderungen sprechen, jetzt eben auch, dass es eben hier schon jetzt akut Auswirkungen hat, dass es nicht so ist, dass, man sagt dann ja oft, oder ich kenne das noch so ein bisschen auch aus meiner Kindheit, wenn man über Dürre spricht, man spricht dann irgendwie über die armen Leute in Afrika, ne, so doof gesagt jetzt, so bin ich sozialisiert worden irgendwo. Und also ich weiß noch, wie die Kölner Innenstadt vor 2 Jahren ausgesehen hat. Es war halt einfach, es war alles ausgetrocknet und man sieht eben einfach auch, dass es ankommt und dass man sich eben auch dessen bewusst machen muss, dass das eben nicht nur ist, ja, wir haben mal einen heißen Sommer. Ne, Sie haben jetzt gerade den Sommer von 2003 angesprochen, der war sehr extrem, aber wie viele sehr heiße Sommer hatten wir in den letzten Jahren? Ne? Auf der anderen Seite auch generell, also es sind ja nicht nur die Hitze, es ist dann ja auch eine Form von also von Wasserknappheit, die Sie schon angesprochen haben, die merkt, der bemerkt ja jeder von uns inzwischen. Es ist ja nicht mehr so, wie es vielleicht vor 20, 30 Jahren war, wo es dann vielleicht mal ein Sommer war, der so war eben von 5 oder 6, sondern es ist ja jetzt fast schon die Regel. Und ich denke eben, dass es ganz wichtig ist, da klar zu machen, dass es hier angekommen ist jetzt, dass wir da nicht irgendwie jetzt von sprechen. Das ist vielleicht mal so in 20, 30 Jahren. Ne? Das ist ja dann oft so, wo dann eben auch die Menschen, egal ob in der Politik, in der Wirtschaft oder auch ganz generell der Privatmensch, gerne mal denkt, ja gut, dann was, ne, da kümmere ich mich später drum. Ne? Ist ja auch, da kann sich auch keiner von frei machen, dass man das nicht auch bei bestimmten Dingen tut. Aber das, denke ich, ist ganz wichtig herauszustellen. Und was ich auch ganz, ganz spannend fand, auch sehr wichtig fand, war, worüber ich gar nicht nachgedacht habe, dass zum Beispiel Allergien natürlich jetzt, dass die Saison viel länger wird. Also ich bemerke das an mir selber, aber mir ist noch gar nicht klar geworden. Ja, natürlich, das ist mir jetzt gerade wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Natürlich, wenn es länger heiß ist und wenn die Pollen länger fliegen, dann ist es eben nicht nur 6 Wochen, wie es früher war, sondern auch gern mal dann 2, 3, 4 Monate, ne, die man dann sozusagen damit mit den Auswirkungen irgendwie leben muss. Und eben auch Medikation. Ich denke, da sind natürlich sehr, sehr viele von unseren Zuhörenden von direkt betroffen, dass man sich da auf jeden Fall da Gedanken drüber machen muss. Das ist ganz wichtig, dass man sich das bewusst macht. Und ich bin Ihnen sehr dankbar jetzt gerade für die sehr detaillierte Ausführung dazu, dass, glaube ich, jetzt auch die Zuhörenden wirklich mal jetzt sehr genau auch erzählt bekommen haben, was hat alles Auswirkungen darauf und woher kommt das alles? Denn man macht sich da vielleicht dann gar nicht so große Gedanken drüber. Wie gesagt, also das mit dem, dass ich jetzt in den letzten Jahren irgendwie mehr Probleme mit Pollen habe, da habe ich jetzt gerade das erste Mal drüber nachgedacht, woran das liegen kann. Das, denke ich, ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, also da muss man, glaube ich, sich echt immer mal wieder bewusst machen, wie viele Auswirkungen eben auch das Klima jetzt schon oder die Klimaveränderung jetzt schon auf unseren Alltag hat. Und ja, ich möchte natürlich jetzt irgendwie hier nicht des Teufels Advokat sein, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass sich die Dinge nicht zeitnah ändern, dass wir nicht auch jetzt sowohl auf politischer Ebene, in der Wirtschaft, aber auch eben, sage ich mal, jeder für sich dann nicht dann arbeitet, das Ganze zu verbessern, eben auf Klimaneutralität hinzuarbeiten. Womit müssten wir denn dann rechnen, zukunftsperspektivisch? Jetzt gar nicht, was die Naturkatastrophen angeht, sondern wirklich, oder welche Auswirkungen das dann wirklich auf, ja, sagen wir mal, auf unsere, ja, eingeschränkten MitbürgerInnen hat. Also Kinder, alte Menschen, chronisch kranke Menschen mit Behinderung. Ich denke, da wären wir eine sehr große, vulnerable beziehungsweise anfällige Gruppe. Und also so wie Sie das jetzt gerade schon skizziert haben, ist es ja jetzt eher schon 5 nach 12 als 5 vor 12, was das angeht.
Genau, also das würde ich auch auf jeden Fall betonen. Egal, was wir jetzt machen, also selbst wenn wir morgen keine Emissionen mehr ausstoßen würden, wir haben ja schon eine Klimaveränderung und damit müssen wir auch umgehen. Also wir peilen ja nach dem Pariser Klimaabkommen 1,5 beziehungsweise unter 2 Grad an. Wir sehen jetzt schon, was für Veränderungen wir bei 1,2 Grad haben. Also das heißt, wir müssen auf jeden Fall beides denken. Wir müssen natürlich den Klimawandel stoppen und unsere Emissionen so schnell wie möglich reduzieren. Das ist keine Frage. Aber wir müssen uns auch anpassen. Also beides ist eigentlich nicht mehr, also auch die Anpassung ist unbedingt notwendig. Und da möchte ich auch sagen, da haben wir in Deutschland, glaube ich, auch lange, das lange nicht so wahrgenommen, dass auch wir uns an den Klimawandel anpassen müssen. Und da komme ich vielleicht nochmal auf das Thema Hitze zurück, weil das einfach das, die schwerwiegendste und auch tödlichste Klimaveränderung ist, mit der wir zu tun haben. Andere Länder haben sich eben nach dieser Hitzewelle 2003 zum Beispiel wirklich darauf vorbereitet. Also nachdem gab es dann in Frankreich und Italien zum Beispiel nationale Hitzepläne, die jetzt in Kraft sind, wo also ganz klar ist, was passiert eigentlich bei einer extremen Hitzewelle? Wer ist verantwortlich? Wie werden vulnerable Gruppen auch proaktiv kontaktiert? Wie werden die geschützt? Gibt es Kühlungsräume und so weiter? Das haben wir in Deutschland nicht. Und wenn wir uns, hitzebedingte Todesfälle, also vor allen Dingen im Alter über 65 angucken, ich erinnere mich da an Zahlen aus 2018, dann ist Deutschland eins der Länder weltweit mit den höchsten Raten an diesen hitzebedingten Todesfällen. Und das liegt natürlich zum einen daran, dass wir eine relativ alte Bevölkerung haben. Das heißt, wir haben eine relativ große Gruppe an vulnerablen Menschen. Das liegt zum anderen daran, dass wir viele Menschen haben, die in Städten leben. Städte heizen sich immer viel mehr auf. Das heißt, Menschen in Städten grundsätzlich sind mehr gefährdet. Aber der dritte Aspekt, und das ist ganz wichtig, ist, dass wir das Problem von Hitze oder die Gefahr von Hitze nicht so wahrnehmen wie andere Länder. Wir haben keinen nationalen Hitzeaktionsplan. Wir haben wenige Kommunen, die Hitzeaktionspläne haben. Also das heißt, im Prinzip haben wir lange so getan, als wäre für uns Sommer immer noch, Freibad und schönes Wetter. Das heißt, da ist für uns natürlich auch an Aufklärungsarbeit noch ganz viel zu tun, dass wir überhaupt Menschen darauf aufmerksam machen, wie sie sich bei Hitze schützen müssen, dass sie sich vor Hitze schützen müssen. Wir müssen darauf aufmerksam machen, dass es nicht nur um ältere Menschen geht. Die sind ganz besonders gefährdet, das ist so. Aber wie Sie schon sagten, es gibt auch andere Risikogruppen, zum Beispiel kleine Kinder und Babys, die noch nicht selber ihre Körpertemperatur so regulieren können. Es gibt viele Vorerkrankungen, die Temperaturregelung beeinträchtigen können. Menschen, die draußen arbeiten, sind natürlich ganz besonders gefährdet. Also es gibt eine ganze Reihe an vulnerablen Gruppen, die wir eigentlich ganz gezielt bei einer extremen Hitzewelle ansprechen müssten und das derzeit einfach nicht tun. Und da sind auch viele Maßnahmen, die zum Beispiel auch Kommunen treffen könnten. Also zum Beispiel dafür zu sorgen, dass es Trinkwasserbrunnen gibt. In Wien gibt es zum Beispiel auch so Bestäubungs- oder Verstäubungsanlagen. Also wenn man da durch die Stadt läuft, dann sieht man überall, werden im Sommer diese kleinen Punkte, das sieht so aus wie so eine Säule und da kommt eben dann so kühler Wasserstaub raus. Das ist sehr angenehm. Man könnte zum Beispiel auch drüber nachdenken, ob man irgendwelche Verschattungen zusätzlich einbaut, mehr Bäume. Also all diese Dinge müsste man eigentlich auch in der Stadtplanung mitdenken. Und das ist eben genau der kritische Punkt. Das machen wir in Deutschland bislang fast gar nicht. Und das ist was, genau, wo die Politik natürlich eigentlich auf allen Ebenen handeln muss, wo aber auch jede Organisation, jede Klinik, jedes Krankenhaus, jedes Unternehmen selber gucken kann, was machen wir eigentlich. Wir arbeiten ja viel auch mit dem Gesundheitswesen und es gibt nach wie vor viele Krankenhäuser, die vielleicht den OP und die Intensivstationen gekühlt haben, also da Klimaanlagen haben, aber der Rest des Gebäudes eigentlich sich weiter aufhitzt. Also es gibt dann wirklich PatientInnenzimmer, die sich auf über 30 Grad aufhitzen. Und das ist natürlich weder für die PatientInnen noch für die Mitarbeitenden ein Zustand. Also auch da müssen wir eigentlich gucken, dass das reduziert wird. Das Gleiche gilt für Altenheime, für Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Also all da muss eigentlich mitgedacht werden, wie sind die Gegebenheiten bei uns vor Ort. Und ganz besonders gefährdet sind da eben auch Menschen, die sozioökonomisch schlechter gestellt sind. Also zum Beispiel Menschen, die in Stadtwohnungen an viel befahrenen Straßen leben. Das kennen wir alle. Das sind dann die Wohnungen, die keiner haben will, die eben günstiger sind. Das heißt, da habe ich sowieso eine höhere Belastung durch Lärm und durch Feinstaub, was auch sehr gesundheitsgefährdend ist und natürlich auch ähnliche Ursachen hat wie die Klimakrise. Aber ich habe zum Beispiel wahrscheinlich auch dann nicht die Möglichkeit, mich nachts so runterzukühlen. Also vielleicht kann ich das Fenster gar nicht auflassen, weil es viel zu laut ist. Oder ich lebe tatsächlich in einem so stark bebauten Gebiet, dass sich da sogenannte Hitzeinseln bilden und ich gar nicht genug Frischluft bekomme. Und das ist ganz besonders gefährlich auch während der Nacht. Also wenn wir sogenannte tropische Nächte erleben, wo die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt, das ist ganz besonders gefährlich für uns, weil wir uns dann nachts nicht vernünftig erholen können. Also das ist was, worauf man selber achten kann, wenn man die Möglichkeit hat, dass man dafür sorgt, dass man sich nachts wirklich abkühlt, dass man sich kühle Räume sucht. Es ist nicht allen möglich, aber wo es möglich ist, da ist das auf jeden Fall wichtig, das zu berücksichtigen. Also grundsätzlich können wir sagen, im Prinzip verstärkt die Klimakrise oder wirkt sich die Klimakrise auf diejenigen, die sowieso vulnerabel sind und sowieso viele Benachteiligungen auch in unserer Gesellschaft haben, kann sich das verstärken. Das heißt, da müssen wir ein ganz besonderes Augenmerk drauf legen. Und ich würde auch sagen, gerade auch was zum Beispiel Menschen mit Demenz angeht, das wissen wir, ist eine der Gruppen, die am meisten gefährdet ist, auch während Hitzewellen, weil sie eben oftmals selber sich nicht mehr so schützen können, das vielleicht auch nicht mehr so wahrnehmen, diese Risiken. Das ist zum Beispiel für Angehörige von Demenzkranken auch ein ganz wichtiger Punkt, da auch dafür zu sorgen, dass es vor der Hitzewelle schon oder während der Hitzewelle vor allen Dingen, dass darauf geachtet wird, dass die Person genug trinkt, dass sie sich zum Beispiel während der Mittagszeit nicht rausbewegt und solche Sachen. Und was ich schon angesprochen habe, ist auf jeden Fall gerade bei Menschen mit chronischen Erkrankungen, die sich ja oftmals am besten eigentlich auskennen mit ihren Symptomen, mit ihren Bedürfnissen und so weiter, dass man da auch ganz individuell vielleicht mit dem Arzt oder der Ärztin drüber spricht. Also muss ich meine Medikamente anpassen? Gibt es bestimmte Faktoren, die ich berücksichtigen sollte? Also wir arbeiten ja gerade an einer Arbeitshilfe als Teil dieses Projekts zum Thema Hitze, wo wir da auch einige Bereiche ganz konkret ansprechen werden. Aber natürlich ist es dann auch wichtig, ganz individuell zu gucken und auch proaktiv zu fragen, den Arzt oder die Ärztin, was muss ich eigentlich berücksichtigen? Was muss ich jetzt tun?
Ja, ich denke auch, dass das sehr, sehr wichtig ist. Was Sie jetzt gerade sagen, finde ich auch gut. Da lässt sich gerade auch gut der Bogen schlagen, sozusagen, auch wenn wir jetzt gerade wir haben gerade die globalen Aspekte beleuchtet. Ich finde es auch sehr wichtig, dass wir nochmal darüber sprechen, was eben auch zukunftsperspektivisch passieren kann, wenn sich nichts ändert, dass wir eben auch sehen, dass es also nachhaltig negative Auswirkungen eben auch auf die Gesundheit von, ja, eigentlich von allen Menschen, aber natürlich im Speziellen von eben vulnerablen Gruppen hat. Und da würde ich jetzt gerne einmal den Bogen zur Selbsthilfe schlagen, denn wie soll man sagen? Also wir sind ja jetzt in der Situation, dass wir sozusagen wissen oder dass man wissen sollte, dass eben sich der Klimawandel und die Hitze im Speziellen sich negativ eben auf die Gesundheit der Mitglieder oder der Betroffenen in der Selbsthilfe auswirkt. Da wäre jetzt für mich die Frage, was kann die Selbsthilfe, beziehungsweise was können Selbsthilfeorganisationen für Betroffene tun? Also welche Vorteile hat zum Beispiel das ist jetzt nochmal so ein Schlagwort, klimaneutrale Verbandsarbeit für die Selbsthilfe? Oder auch wichtig, wo liegen hier besondere Herausforderungen oder auch Grenzen, ne, in Bezug auf Klimafreundlichkeit in der Selbsthilfearbeit? Denn es ist immer so ein großes Wort zu sagen, wir wollen jetzt klimaneutral werden. Wir wollen jetzt irgendwie zeigen, dass wir sozusagen für unsere Mitglieder, aber auch generell sozusagen für die Gesellschaft, sage ich mal, was Positives ändern wollen. Oft liegt es aber eben einfach auch daran, dass natürlich jeder Mehraufwand ist oft für gerade kleinere Verbände auch schwer zu bewerkstelligen, einfach weil wir generell oft echt auf dem Zahnfleisch gehen, was irgendwie finanzielle Unterstützung angeht, was personelle Ressourcen angeht. Es ist generell sehr kompliziert und ich sag mal, es ist total logisch, es ist total klar, dass es sinnvoll ist, was zu tun. Aber nichtsdestotrotz ist es oft gar nicht so einfach, wie in der Praxis es umzusetzen, wie es dann in der Theorie ist. Und das ist ja auch ein sehr wichtiger Punkt, sage ich mal, des Projekts, was Sie jetzt da eben teilweise auch mit betreuen.
Genau, das ist richtig. Ja, also vielleicht kurz nochmal zur Erklärung, was meinen wir eigentlich mit Klimaneutralität? Das ist ja auch so ein Begriff, den man ständig hört, aber was meinen wir eigentlich damit? Also im Prinzip geht es bei Klimaneutralität natürlich darum, dass man keine Auswirkungen oder dass das, was man tut, die Aktivitäten, die man hat, keine Auswirkungen auf das Klima haben. Also weder positive noch negative im Prinzip. Im Zentrum steht dabei natürlich, oder sollte vor allen Dingen stehen, die Treibhausgasemissionen, die man verursacht, soweit es geht, zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Das ist ganz wichtig. Die Emissionen, die man nicht vermeiden kann, die kann man dann kompensieren. Also da gibt es eine ganze Reihe an Möglichkeiten, wie man klimapositive Ausgleiche in Anspruch nehmen kann. Es gibt zum Beispiel schon ganz viele Unternehmen, die das machen. Vielleicht haben Sie auch schon gesehen, auf manchen Produkten steht inzwischen auch klimaneutral drauf. Und meistens oder oftmals passiert das durch diese Kompensation. Und im Großen und Ganzen ist das auch keine schlechte Idee. Wie gesagt, im Zentrum sollte immer stehen, Treibhausgase zu vermeiden. Das ist immer die erste Wahl. Es gibt leider manchmal auch Unternehmen, die dann sagen, wir sind klimaneutral, aber eigentlich fast alles über Kompensation machen. Also im Prinzip irgendwo Gelder hingeben, damit zum Beispiel Wälder aufgeforstet werden. Das ist kein schlechtes Projekt, ja, das sind gute Maßnahmen. Aber im Zentrum sollte immer stehen, selbst die Emissionen zu reduzieren. Also da ist manchmal mit diesem Begriff, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Genau, also für die Selbsthilfearbeit ist natürlich dann das so ein bisschen individuell da abhängig, wie sind die Gegebenheiten, wo kann ich ansetzen. Also man könnte zum Beispiel überlegen, in welchem Gebäude sind wir. Vielleicht haben viele Verbände, viele Selbsthilfegruppen Räume angemietet. Da kann man dann gucken, wo beziehen wir unsere Energie her, wie heizen wir, gibt es da einfache Möglichkeiten, zum Beispiel auf Ökostrom umzustellen. Gibt es vielleicht sogar die Möglichkeit, mal mit dem Vermieter oder der Vermieterin zu sprechen, ob es da vielleicht noch mehr Möglichkeiten gibt, zum Beispiel auf eine Wärmepumpe umzustellen, vielleicht sogar eine Solaranlage anzuschaffen. Die meisten von Ihnen werden das nicht selber entscheiden können, aber so ein Gespräch mit dem Vermieter oder der Vermieterin, wenn man da ein gutes Verhältnis hat, ist zum Beispiel auch was, wo man ansetzen kann. Kann man übrigens natürlich auch bei sich zu Hause genauso machen. Das andere sind andere Dienstleistungen, die man so in Anspruch nimmt. Also zum Beispiel Finanzdienstleister. Wie wirtschaftet eigentlich meine Bank? Investiert die Bank, bei der ich bin, immer noch in fossile Energien oder ist das eine Bank, die vor allen Dingen auf nachhaltige Produkte setzt? Das ist sowas, wo man sich mal erkundigen kann. Und gegebenenfalls ist eine Umstellung erstmal ein bisschen Arbeit, aber kann man eigentlich auch ganz gut machen. Und es gibt das auch in ganz vielen anderen Bereichen, zum Beispiel auch im digitalen Raum. Also wir bei Klug zum Beispiel nutzen eine Cloud, die besonders klimaneutral ist. Ich habe auch einen Handyanbieter, der da besonders drauf achtet. Also da kann man sich einfach mal gucken. Man kann Ecosia nutzen statt Google. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wirklich so niedrigschwellig anzufangen und Dinge umzustellen, die nichts kosten und auch einen sehr geringen Aufwand für einen selber bedeuten. Also mit solchen Dingen anzufangen ist immer eine gute Idee, weil man dann zum einen natürlich ein Erfolgserlebnis hat und was schon mal irgendwo anfangen kann und da nicht groß investieren muss. Andere Dinge, die man sich angucken könnte, sind zum Beispiel Veranstaltungen. Also wenn Sie regelmäßig größere Veranstaltungen organisieren, kann man natürlich darauf achten, also einmal, wie sind die Räume, ist das gut zu erreichen, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie ist das Catering zum Beispiel? Das ist auch so ein Hebel, dass man vielleicht keine tierischen Produkte beim Catering anbietet, weil tierische Produkte halt einen sehr, sehr hohen Fußabdruck haben und auch andere ökologische Schäden mit sich bringen. Genau, also all diese Dinge kann man machen. Und dann, wenn man Angestellte hat bei dem Verband, kann man natürlich auch gucken, wie kann man zum Beispiel aktive Mobilität für den Arbeitsweg fördern. Und was ich auch sagen würde, also je nachdem, wie groß Ihr Team ist, wenn Sie ein kleines Team haben, dann ist das sowieso wahrscheinlich eine Aufgabe, die dann irgendwie alle übernehmen müssen. Aber selbst bei einem größeren Team kann man sich natürlich überlegen, dass eine Person da so ein bisschen den Hut aufzieht und sagt, also ich sorge jetzt dafür, dass wir da wirklich hinterher sind und unsere Prozesse umstellen auf Klimaneutralität. Man kann auf der anderen Seite das aber auch, und das finde ich eigentlich eine charmantere Lösung, das zur Aufgabe von allen machen. Vor allen Dingen von denjenigen, die in Führungspositionen sind. Also dass wirklich alle das Thema auf dem Schirm haben. Und dann kann man zum Beispiel verschiedene Aufgaben auch verteilen. Also sagen, eine Person guckt sich jetzt an, was weiß ich, wie ist das eigentlich mit unserem Strom hier vor Ort? Andere gucken sich vielleicht an, wie das mit den Veranstaltungen ist. Also das so zu verteilen, damit es wirklich die Aufgabe von jedem wird, ist eigentlich ein sehr wichtiger Aspekt dabei. Und was ich auch sagen würde, wenn Sie an Grenzen kommen, und das werden Sie, es gibt Dinge, die sind schwer umzustellen oder das ist vielleicht auch gar nicht in Ihrer Macht oder da sind die örtlichen Gegebenheiten nicht so, dass Sie das einfach von sich aus machen können. Schreiben Sie vielleicht den PolitikerInnen vor Ort, schreiben Sie Ihrer Kommune, fragen Sie nach, warum fährt hier keine Buslinie? Das ist eben auch ganz wichtig, dass man diese Signale sendet an EntscheidungsträgerInnen. Uns ist dieses Thema wichtig, auch in der Selbsthilfearbeit. Wir wollen das umstellen und wir können es gerade nicht. Aufgrund von diesen Gegebenheiten können Sie bitte dafür sorgen, dass sich hier vor Ort was ändert. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nicht nur jeder Einzelne, der was ändern muss, sondern vor allen Dingen müssen wir uns dafür einsetzen, dass die Rahmenbedingungen sich ändern, dass diese klimaneutralen oder nachhaltigen Lösungen eben einfacher werden, vor Ort auch verfügbar sind für jeden und vor allen Dingen auch günstig und erreichbar sind. Und was ich da vielleicht auch noch erwähnen würde, das ist die Barrierefreiheit in vielen der Systeme, die wir haben. Also zum Beispiel, wenn wir an Katastrophenvorsorge denken, wie ist die Kommunikation da eigentlich gestaltet? Gibt es da auch barrierefreie Kommunikation? Also wie werden Gruppen zum Beispiel benachrichtigt während Katastrophenereignissen, die bestimmte kommunikative Bedürfnisse haben? Das ist was man vielleicht auch in der Kommune ansprechen kann. Also wir haben das ja in meinem Ahrtal zum Beispiel auch gesehen. Da gab es ja diesen ganz, ganz tragischen Fall von der Einrichtung für behinderte Menschen, wo auch viele gestorben sind, wo man ganz klar sagen muss, sowas muss man eigentlich mitdenken im Vorhinein. Wie schützt man solche vulnerablen Gruppen? Sowas sollte in Katastrophenfällen auf jeden Fall immer mitgedacht werden. Genau, und ich würde sagen, was auf jeden Fall wichtig ist, was die Selbsthilfearbeit ansonsten leisten kann, ist einfach über das Thema zu informieren. Warum ist das überhaupt relevant für uns? Vielleicht auch ganz konkret Informationsmaterialien zur Verfügung zu stellen für die relevanten Gruppen, mit denen Sie zu tun haben, und das Thema einfach sichtbarer zu machen. Genau, also sowohl für die Menschen, mit denen Sie arbeiten, als auch zum Beispiel in der Kommune, in der Sie sich befinden. Und das Letzte, was ich da vielleicht erwähnen würde, ist, dass es auch wichtig sein kann, Raum zu bieten, über das Thema überhaupt zu sprechen. Wir wissen natürlich, dass die Klimaproblematik sehr viele Menschen sehr, sehr stark belastet und dass die Auseinandersetzung damit oftmals schwierig ist und deswegen natürlich auch viele Menschen davor auch so ein bisschen zurückschrecken, da oftmals auch das Gefühl haben, ich kann eigentlich gar nichts machen, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und auch das kann wichtig sein. Gerade bei jungen Menschen zum Beispiel, es gibt inzwischen viele Studien über Klimaangst bei jungen Menschen, die ganz, ganz stark verbreitet ist, die sich auch tatsächlich auf das Leben der jungen Menschen auswirkt. Und da ist es einfach auch wichtig, Gesprächsräume zu finden und zu sagen, wir können einfach über dieses Thema reden, wir können den Austausch darüber ermöglichen. Das ist hier ein Ort, wo du mit deinen Sorgen um das Klimathema auch kommen kannst und wo wir dafür ja Raum bieten können. Also ich würde sagen, das kann auch ein wichtiger Aspekt sein.
Ja, super. Also da haben Sie jetzt wirklich auch wieder ganz, ganz, ganz viel aufgezählt. Das, denke ich, ist auch ganz wichtig, darauf einzugehen, dass es wirklich so viele Hebel gibt, die man ansetzen kann, ne? Denn Ich finde zum Beispiel auch ein ganz klassisches Problem, das haben Sie auch gerade so im Nebensatz angesprochen, ist zum Beispiel dieses öffentliche Verkehrsmittel. Ich zum Beispiel, ich fahre gar kein Auto, allerdings eben auch, weil ich seit ich 19 bin, eben in der Stadt wohne, ne, und eben dementsprechend relativ gut immer darauf achte, dass ich so wohne, dass ich so angebunden bin, dass ich einigermaßen gut zur Arbeit komme, ne, in die Stadt komme, sonst irgendwas, dass es eben natürlich immer noch ein Mehraufwand ist, aber eher sich in Grenzen hält. Wenn ich jetzt aber überlege, da, sag ich mal, wo ich aufgewachsen bin, in einer Kleinstadt, die keinen Bahnhof hat, wo es eben auch relativ schlechte Busverbindungen gibt, da ist natürlich logisch, dass Menschen dort ein Auto brauchen, weil eben einfach die Möglichkeit gar nicht dann da ist, sage ich mal jetzt, die Kinder abzuholen, ne, oder zu Freunden zu fahren, irgendwas zu machen. Auf der anderen Seite finde ich es aber eben dann wichtig, dass man dann vielleicht, wenn es eben so ist, Alternativen aufzeigt. Okay, das geht jetzt in deinem Fall nicht, aber du kannst das und das machen. Ne, genauso wie man vielleicht sagen kann, dass manche Firmen, die haben eben Geschäftsbeziehungen nach China, da kann man eben auch schlecht im Bus hinfahren. Ne, das ist dann auch einfach zu weit. Natürlich wird dann geflogen und natürlich ist Fliegen so ziemlich das Schlechteste, was man machen kann im Vergleich zu öffentlichen Verkehrsmitteln, PKWs etc. Aber auch da muss man dann vielleicht einfach dann auch sagen, okay, gut, das geht wirklich nicht, das könnt ihr jetzt akut nicht umsetzen, aber man könnte eben gucken, muss denn jedes Meeting dann vor Ort sein? Oder was kann man denn jetzt, so wie wir das jetzt auch in der Corona-Pandemie gelernt haben, welche Treffen können denn online stattfinden? Macht es Sinn, dann vielleicht für eine längere Zeit irgendwo hinzufahren oder zu fliegen, um dann eben dort mehrere Sachen zu machen, um dann, bevor man wieder zurückkommt? Also es sind ja so viele Sachen. Was Sie jetzt gerade sagen, ich wusste jetzt zum Beispiel auch gar nicht, dass es alternative Möglichkeiten der Suchmaschinen im Internet gibt, die klimaneutraler sind. Es gibt sehr viel, was man machen kann. Und ich glaube, jeder kann sich für sich vielleicht was raussuchen, was niedrigschwellig zu erreichen ist, wo man jetzt eben nicht sagt, boah, da muss ich mich jetzt massiv einschränken. Weil ich glaube, wenn man das immer ansetzt, das merke ich ja, wenn ich mit Menschen spreche und sage, ich brauche kein Auto. Ja, ich brauche kein Auto, aber andere Leute brauchen es halt einfach. Und dann immer zu sagen, ja, es geht auch ohne, für sie wäre das so ein krasser Einschnitt in das Leben, dann glaube ich, damit stößt man die Menschen weg von der Thematik, wie Sie gerade gesagt haben. Es ist auch wichtig, die Kommunikation über das Thema auch überhaupt erstmal zu etablieren, dass man eben nicht den Austausch hat, dass man eben nicht sagt, ja, ihr müsst das jetzt so machen oder macht genau das, sondern dass man eben sieht, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, dass jeder für sich vielleicht schauen kann, wo man eben, sag ich mal, seinen eigenen Hebel ansetzen kann. Und da würde mich jetzt gerade noch mal interessieren, auch für unsere ZuhörerInnen, gibt es denn da, sage ich mal, online Möglichkeiten, sich zu informieren, wo man ein großes Angebot hat an Dingen, die einem da angeboten werden, wie man eben anpassen kann oder wie man bestimmte Prozesse klimaneutraler gestalten kann, die jetzt, sagen wir mal, nicht so aufwendig sind?
Ja, genau. Also da gibt es eigentlich eine ganze Reihe an guten Maßnahmen. Also zum Beispiel das Umweltbundesamt veröffentlicht da regelmäßig auch, die haben sehr gute Videos zum Beispiel auch dazu, die man sich angucken kann, aber natürlich auch Berichte. Wir von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit haben da einige Materialien auf unserer Webseite. Es gibt bei uns auch einen Aktionsarm, Health for Future heißt der, wo sich also Menschen aus dem Gesundheitswesen engagieren. Die haben vor kurzem ein Praxishandbuch veröffentlicht, also wie man Praxen, Arztpraxen, aber auch zum Beispiel Physiotherapie oder Ergotherapiepraxen klimaneutral machen kann. Und da sind ganz konkrete Maßnahmen, davon habe ich gerade ein paar angesprochen, aber die sind da aufgelistet, wo man gut anfangen kann. Und Praxen sind ja oftmals auch recht klein und haben begrenzte Ressourcen. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Ansatzpunkt, um sich damit zu beschäftigen. Was ich vielleicht noch sagen würde, weil Sie das gerade auch angesprochen haben, mit dem, es ist halt bei jedem anders, was man machen kann, auf jeden Fall. Und ich würde auch unbedingt sagen, dass man sich da auch nicht drauf versteifen sollte, dass man jetzt perfekt sein muss im einzelnen Leben. Denn man muss natürlich auch immer im Kopf behalten, die allermeisten Emissionen werden natürlich an anderer Stelle verursacht. Das ist nicht jeder Einzelne. Und es ist manchmal auch so eine lähmende Wirkung, wenn man sich sehr darauf versteift. Also der Fußabdruck, der CO2-Fußabdruck, das überhaupt zu berechnen, wurde nicht umsonst vom BP entwickelt, also von einem Ölkonzern. Also das war tatsächlich auch eine Strategie, um im Prinzip die Aufmerksamkeit auf das Individuum zu lenken und abzulenken von der Verantwortung der Konzerne und von der fossilen Industrie, die natürlich am allermeisten dafür verantwortlich ist, was wir tun. Deswegen, also wir reden bei Klug nicht nur vom Fußabdruck, der ist relevant und da ist es auf jeden Fall alleine schon aus Selbstwirksamkeitsgründen auch immer gut zu gucken, was kann ich selber tun. Aber wir reden auch immer vom Handabdruck. Also wie kann ich mich engagieren für Klimaschutz? Wie kann ich mich dafür engagieren, dass es andere Rahmenbedingungen gibt für all die Dinge, die ich gar nicht beeinflussen kann? Ich kann nicht beeinflussen, wie viel Windräder Deutschland baut. Ich kann nicht beeinflussen, wie Solaranlagen in Deutschland gefördert werden. Ich kann auch nicht beeinflussen, ob wir jetzt Gas weiter nutzen oder nicht. Das sind alles Dinge, die eben die Politik entscheiden muss. Und das ist insofern auch wichtig, sich da einzusetzen. Und da würde ich auch sagen, immer wieder zu betonen, es geht hier nicht nur um technische Fragen, sondern es geht wirklich um unsere Lebensgrundlagen und dafür um das Wohlergehen eben von uns allen, aber besonders auch von vulnerablen Gruppen. Das ist mindestens genauso wichtig. Also ich glaube, viele Menschen, und ich würde mich da auch einschließen, haben vielleicht auch manchmal in der Vergangenheit so diesen Fehler gemacht, zu denken, ich muss erst perfekt werden in meinem eigenen Leben und alles, was ich reduzieren kann, vermeiden, sonst kann ich ja gar nicht irgendwie im Klimaaktivismus mich engagieren. Und genau das ist natürlich im Interesse dieser fossilen Industrien, die wollen, dass wir uns so sehr mit unserer eigenen Lebenswelt beschäftigen, dass wir uns am Ende mit diesen großen Fragen nicht auseinandersetzen. Also da würde ich unbedingt sagen, auch wenn Sie ein Auto benutzen, auch wenn Sie vielleicht noch Fleisch essen oder was weiß ich, dann können Sie sich trotzdem fürs Klima engagieren. Das schließt sich überhaupt nicht aus. Und es ist viel wichtiger, am Ende sich für das Thema einzusetzen, vielleicht Klimagerechtigkeitsinitiativen auch zu unterstützen, als dass man jetzt selber auch noch das Kleinste in seinem eigenen Alltag vermieden hat. Also das würde ich unbedingt nochmal betonen wollen.
Ja, das denke ich ist auch ganz, ganz wichtig, dass man einfach auch da sagt, ne, es geht nicht darum, perfekt zu sein, denn wenn man dann relativ schnell merkt, dass man nicht perfekt sein kann, dann nimmt einem das ja auch so ein bisschen die Energie, auch die kleinen Dinge auszuprobieren und sich irgendwo das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also weil das in unserer Gesellschaft, glaube ich, sehr oft so ist, dass es auch gerade, was das Thema Klima angeht oder auch gerade, was das Thema Fleischkonsum angeht, dass es auch oft direkt so ein Schwarz-Weiß gibt. Es gibt dann immer nur so dieses komplette Verteufeln und die anderen und der Gegenüber, der dann sagt, okay, so lasse ich dich mit mir reden, dann mache ich es aus einer Trotzreaktion, kümmere ich mich gar nicht um den Ansatz und die sind sowieso alle bescheuert, ich will eh nicht mit denen reden. Ich glaube, das führt einfach dann dazu, dass wir uns dann in einem Kreis drehen und wie Sie gerade sagen, wo sich dann nur alle mit sich selbst beschäftigen und wo sich global überhaupt nichts ändert. Weil dann irgendwie Kleinkriege ausgeführt werden, wenn man mal ganz ehrlich sind, die natürlich auch ein bisschen, also die ja global gesehen dann auch irgendwo lächerlich sind. Denn ich sag mal jetzt die, das Fleisch, was jetzt eine einzelne Person isst oder das Auto, was eine einzelne Person nutzt, ist natürlich im Vergleich zum Globalen, was eben passiert, natürlich ändert es nichts. Es geht ja immer darum, dass viele Menschen Dinge ändern müssen. Und ich glaube, wenn man da eben auf einer kommunikativen Ebene unterwegs ist und dann eben sagt, hey, ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich finde jetzt, Fleisch essen ist jetzt für mich, ich mache das zwar irgendwie, weil das ist irgendwie, weiß nicht, kulturell bedingt oder so, aber eigentlich brauche ich das gar nicht. Dann kann man sagen, okay, dann reduziere ich das eben. Man muss dann ja nicht, wenn die Oma dann für einen kocht, muss man ja nicht ihr vom Kopf stoßen und sagen, wenn man jetzt nicht vegan oder vegetarisch lebt, dann zu sagen, das mache ich jetzt nicht, sondern dann kann man einfach sagen, gut, ne, aber dann reduziert man das da schon. Und man hat auf einmal eine Kommunikationsebene, sage ich mal, zwischen eben Menschen, die das eben, sage ich mal, sehr stark durchziehen und manche, die es eben nur, dass sie den Ansatz wichtig finden. Bei technischer Nutzung, bei Autos, bei öffentlichen Verkehrsmitteln etc. Das sind ja alles so Sachen, wenn wir das eben so handhaben, dass wir mal darüber reden und sagen, hey, guck mal, ich kann das gut machen. Ich kann zum Beispiel, weiß ich nicht, immer mit dem Bus zur Arbeit fahren. Für dich ist das vielleicht doof, aber du könntest ja mit dem Bus zum Einkaufen fahren. Weiß nicht, irgendwie sowas, so Kleinigkeiten irgendwo, wo man einfach dann, glaube ich, sieht, dass wir dann so einen Konsens finden, wo alle dann so in einem Strang ziehen. Das, glaube ich, ist da ganz wichtig.
Ja, genau. Und vielleicht kann ich da auch noch sagen, also es geht ja auch nicht immer nur um Verzicht und darauf zu gucken, wie müssen wir uns einschränken, sondern es geht vor allen Dingen ja auch darum zu überlegen, wie kann eigentlich eine bessere Zukunft auch aussehen. Also viele Klimaschutzmaßnahmen, wenn wir die sozial gerecht gestalten, haben ja auch Vorteile für uns. Also wenn wir daran denken, wie wir aktive Mobilität zum Beispiel in unseren Städten voranbringen könnten. Wir hätten sauberere Luft, wir hätten leisere Städte, wir hätten viel weniger Belastung, wir hätten mehr Freiräume, wir könnten mehr Spielplätze hier etablieren und so weiter. Das ist ja eigentlich auch eine schöne Perspektive. Und das Gleiche gilt zum Beispiel auch für die Ernährung. Das ist tatsächlich in Deutschland der größte Hebel, wo wir sagen könnten, also da werden die allermeisten Todesfälle, die man tatsächlich vermeiden könnte, wenn man eine nachhaltige Ernährung auch machen könnte. Also das wäre gut fürs Klima, es wäre sehr gut für unsere Gesundheit und es würde einfach Krankheitslast auch reduzieren. Das heißt, also das finde ich auch immer wichtig zu überlegen, was ist eigentlich die positive Vision? Was läuft eigentlich im Moment sowieso nicht schief, nicht gut? Und was, was können wir uns vorstellen, was eigentlich besser laufen könnte? Selbst wenn es den Klimawandel gar nicht gäbe, dann wären viele der Maßnahmen, die wir im Zuge des Klimawandels jetzt treffen müssen, hätten so viele positive Aspekte auch für uns, dass man das auch immer mitdenken kann.
Ja, definitiv. Also für mich ist immer ein ganz klarer Punkt, das ist natürlich jetzt eine sehr subjektive Sache, aber es ist einfach das Bahnnetz in Deutschland. Also dass es sein kann, dass so viele kleine Orte oder auch gar nicht mal so kleine Orte überhaupt gar nicht erreichbar sind, beziehungsweise in welcher Unregelmäßigkeit Busse fahren, dass man irgendwie abends nicht mehr nach Hause kommt, wenn man irgendwie öffentlich fahren möchte. Da ist ja die Technologie da, ne? Und teilweise liegen die Schienen sogar noch. Also es gibt ja genug, stillgelegte Bahntrassen, die noch vor 30, 40 Jahren befahren wurden. Wenn man das Ganze jetzt einfach wieder aufbauen würde, natürlich, ich weiß, dass das jetzt nicht in ein, zwei Jahren geht, das ist mir schon klar, aber es gibt eben sehr viele Möglichkeiten, das eben zu optimieren. Das wäre ja für jeden Menschen dort viel angenehmer, einfach zu wissen, ich komme eben mit einer Bahn auch mal in die Stadt, dann kann ich auch mal ein Glas Wein abends trinken und muss dann eben nicht mit dem Auto zurückfahren. Das sind ja alles solche Sachen, ne? Oder im Stau stehen und solche Sachen. Das ist ja nichts, was jemand toll findet.
Ne? Also. Genau, und vor allen Dingen ist ja auch, also ich finde das mit dem Autofahren ist auch mal ein ganz gutes Beispiel, weil es ist ja auch gar nicht so, dass alle Autofahren können. Also gerade wenn wir jetzt an Menschen mit Behinderungen oder mit chronischen Erkrankungen denken, es gibt ja eine ganze Reihe an Erkrankungen, wo ich gar nicht mehr Autofahren kann. Das heißt, da mitzudenken, und das ist auch wieder was, wo man drauf aufmerksam machen könnte, es gibt einfach viele Menschen, die gar nicht die Möglichkeit haben, selber ein Auto zu besitzen und zu fahren. Und da kann man zum Beispiel dann auch mal in der Kommune nachfragen, also meine Eltern zum Beispiel, die wohnen auch sehr ländlich und da gibt es jetzt diese Rufbusse und Sammeltaxis. Wenn die auch barrierefrei sind, dann ist das vielleicht tatsächlich auch eine Alternative. Da kann man auch drüber nachdenken, ob es dann zum Beispiel Gutscheine gibt für Menschen mit Einschränkungen, damit sie das auch wirklich kostengünstig auch in Anspruch nehmen können. Kann ich auch sehr empfehlen, das Buch Autokorrektur von Katja Diehl, das sich auch sehr mit diesem Thema beschäftigt. Also wie sind wir eigentlich auch abhängig vom Auto und welche Gruppen in unserer Gesellschaft werden durch dieses System der Autozentriertheit eigentlich auch benachteiligt, weil sie das eigentlich finanziell oder von ihrer körperlichen Eingeschränktheit eigentlich gar nicht in Anspruch nehmen könnten. Also auch da kann man vielleicht mal anders denken und denken, wie wäre eigentlich eine sozial gerechte Mobilität tatsächlich, die auch allen Gruppen gerecht wird.
Ja. Und die einen, wie man ja jetzt sieht, auch deutlich unabhängiger machen würde. Ne, wenn man das jetzt auch gerade über den aktuellen die Benzin- und Gassituation irgendwie darüber nachdenken. Ne, das ist ja jetzt was, das betrifft ja jetzt alle, da jetzt wird auch drüber gesprochen, aber das wäre ja auch ein Aspekt, der, sage ich mal, also es war ja vorher auch nicht günstig. Ja, also es sind ja auch dann irgendwie Sachen, wo man irgendwie auch, sage ich mal, die eigene Lebensqualität massiv steigern könnte, wenn man einfach mehr Geld übrig hätte von dem, was man verdient. Ne? Das sind ja auch nochmal so Punkte. Ja, Frau Walsch, das hat super viel Spaß gemacht. Also es sind ganz, ganz viele tolle Sachen jetzt hier schon bei rumgekommen. Wir mussten uns gar nicht so sehr irgendwie an irgendwelchen Fragen entlang hangeln. Ich glaube, wir haben hier einfach mal ganz gut dieses Thema abgerissen. Vielleicht noch ganz interessant für unsere Mitgliedsverbände beziehungsweise die jetzt zuhören. Genau um diese Ansätze geht es natürlich auch in dem Projekt. Ne? Es wird jetzt auch einfach darum gehen, dass eben auch ein Fragebogen ist schon erstellt worden, der jetzt auch, glaube ich, rausgegangen ist, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Genau, also wir hatten am Anfang des Projekts eine Umfrage unter den Verbänden, wo wir so ein bisschen abgefragt haben, wie präsent ist das Thema, wie wichtig ist Ihnen das Thema, was sind Barrieren, warum Sie vielleicht Klimaschutzmaßnahmen noch nicht umsetzen könnten. Was für uns sehr, sehr wichtig war dann auch in den ersten Schritten. Wir haben dann ja einen ersten Workshop gehabt im Mai, vor allen Dingen Schwerpunktthema Hitze, aber auch insgesamt die Auswirkungen der Klimakrise für vulnerable Gruppen und für die Selbsthilfearbeit. Da erstellen wir jetzt gerade eine Arbeitshilfe, Frau Knauer und ich, zu dem Thema, also vor allen Dingen mit dem Schwerpunktthema Hitze. Und dann wird es einen zweiten Workshop jetzt geben am 27. Juli, wo wir uns schwerpunktmäßig mit der klimaneutralen Verbandsarbeit beschäftigen werden. Also was können eben Verbände selber tun? Und auch da werden wir drüber sprechen, also könnte es vielleicht ein Strategiepapier oder eine Arbeitshilfe geben danach, die hilfreich wäre für die Verbände, um dann selber bei sich zu gucken, wo können wir ansetzen, wie können wir uns dem Thema widmen.
Genau, ich denke, da könnt ihr euch draußen darauf einstellen, dass da im Laufe des Projekts da einige Sachen, wie gewohnt, sage ich mal, bei uns auf der Homepage auftauchen, wo ihr euch dann nochmal informieren könnt. Ansonsten auch hier die Podcast-Folge gerne weiterempfehlen. Ich glaube, da habt ihr jetzt in relativ kurzer Zeit sehr, sehr viele Infos schon aufbereitet bekommen und wie gesagt eben einfach ja, spread the word, wie man so schön sagt. Guckt einfach, wenn ihr euch das interessiert, dann teilt es gerne. Ansonsten, wie gesagt, müsst ihr noch vielleicht euch noch ein bisschen gedulden, aber wir werden da jetzt auch demnächst Sachen veröffentlichen, die natürlich auch dann einen direkten Bezug zur Selbsthilfearbeit haben, wo ihr ansetzen könnt. Ansonsten könnt ihr euch auch immer bei den Mitarbeitenden im Projekt, also Frau Knauer und Frau Böcker, melden. Ihr könnt euch auch gerne bei mir melden, wie immer. Das leite ich dann auch gerne weiter unter marius.schlichting@bag-selbsthilfe.de, also wie auch bei allen anderen Folgen, immer gerne mich fragen. Ich leite dann gerne eure Fragen weiter, auch wenn da was ist, was Frau Waldrucks noch beantworten kann, werde ich das auch weiterleiten. Genau, und ja, bevor ich jetzt hier noch diese Folge abbinde, möchte ich noch kurz was loswerden, denn wie gesagt, Anfang schon der Folge, ihr habt gemerkt, es gab jetzt eine relativ lange Pause, die hatte zum einen was damit zu tun, wie gesagt, dass ich im Mai dieses Jahr im Urlaub war und nicht im Sommer, das hat private Gründe gehabt, allerdings ist es auch so, dass unser Podcast-Projekt bzw. die Förderung des Projekts ausgelaufen ist. Und üblicherweise danken wir an dieser Stelle für die Förderung unseres Podcasts durch die Verbände der gesetzlichen Krankenkassen. Leider haben die Krankenkassen nun entschieden, unseren Podcast nicht mehr auf dem Wege der GKV-Gemeinschaftsforderung unterstützen zu wollen. Und daher müssen wir uns jetzt um anderweitige Unterstützung bemühen. Falls ihr da draußen hierzu Ideen oder Tipps habt, dann meldet euch gern bei uns, denn ja, wir stehen jetzt gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Das ist jetzt aber nicht so, dass wir aufhören mit dem Podcast. Es ist jetzt nur so, dass es erstmal jetzt nur unregelmäßig Content geben kann, einfach weil wir das sonst auch vom Workload her nicht schaffen. Und solltet ihr unsere Arbeit mit einer Spende oder über Vermittlung einer Förderung unterstützen können, dann seid ihr natürlich herzlich willkommen, uns unter die Arme zu greifen. Wir bekommen einfach immer sehr viel Feedback für dieses Podcast-Projekt und es wäre einfach sehr schade, wenn wir das jetzt so stark reduzieren müssten. Also wie gesagt, für Tipps, für Spenden, für alles, wie ihr uns irgendwie unterstützen könnt, sind wir sehr, sehr dankbar. Und daher trotzdem, auch wenn es jetzt nicht nächsten Monat wahrscheinlich nichts kommen wird, trotzdem bis zum nächsten Mal, dabei möchte ich bleiben, das wird nicht die letzte Folge sein. Bleibt gesund, ne? Das ist natürlich das Wichtigste. Und ja, wenn Sie, Frau Waldrucks, wenn Sie noch ein letztes Statement haben, können Sie es gerne noch loswerden, bevor wir hier die Folge abschließen.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für das interessante Gespräch und freue mich sehr, dass ich heute hier sein durfte. Und genau, ich freue mich auch weiterhin auf die Arbeit. Ich glaube, das Thema ist so groß und auch in der Selbsthilfearbeit ist da bestimmt für uns auch noch viel zu hören. Und gerne freuen wir uns natürlich auch immer, wenn sich die Betroffenen auch selbst einbringen und wir deren Perspektive auch hören. Das ist natürlich auch immer eine unheimliche Bereicherung für unsere Arbeit. Insofern, genau, freue ich mich, dass wir dann hoffentlich auch in Kontakt bleiben.
Ja, genau. Da könnt ihr natürlich auch, die ihr jetzt zuhört, auch mal bei euch an der Geschäftsstelle mal fragen, ob der Fragebogen schon eingegangen ist, der für das Projekt gemacht wurde. Das sollte eigentlich so sein. Wenn nicht, könnt ihr den natürlich auch noch mal anfragen, ne, wenn ihr euch daran beteiligen wollt. Das ist natürlich für uns auch immer gut, wenn wir da möglichst viele, möglichst viele Meinungen und möglichst viele Status Quos, sage ich mal, haben, wie es gerade aussieht, sodass wir natürlich auch wissen, wo wir die Hebel ansetzen können. Und ansonsten, ja, dieses Thema wird uns jetzt auch beschäftigen, beziehungsweise hat uns beschäftigt in der letzten Juliwoche. Ihr werdet das wahrscheinlich erst danach hören. Da hatten wir eben auch eine Themenwoche zum Thema Klima. Und da werden eben auch Sachen in den sozialen Medien geteilt worden sein, auf die ihr jetzt schon auch noch zugreifen könnt. Also guckt auch auf Instagram, auf YouTube bei uns nach, auf Facebook sowieso. Und ja, wie gesagt, wenn Fragen da sind, gern an mich, gern an die Kollegin. Und ja, auch wenn es erstmal jetzt nicht klar ist, wann, aber bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao, euer Marius.